Mein Name ist Halina Benkowski. Wie man dem Namen entnehmen kann, bin ich in Polen geboren und habe auch dort meine Kindheit verbracht. Und mit 7 Jahren dann doch aber in Deutsch alphabetisiert und deswegen ohne Akzent Deutsch sprechend.
Das war Mitte der 50er Jahre. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
1956 genau, also da war ich 7 Jahre alt und meine Mutter hat mich einfach nach Deutschland Flüchtling vertrieben. Weder waren wir vertrieben damals, sondern Flüchtling, weil meine Mutter wollte in den Goldenen Westen, wofür ich auch dankbar bin, auch im Nachhinein. Ich habe dann, also um zu meiner Status zu kommen, ich habe angefangen, Soziologie, Politologie, Philosophie zu studieren, auch Publizistik und habe in Soziologie meinen Abschluss gemacht an der Universität in Münster. Schwierigkeiten mit der Emanzipation, theoretische Position und praktische Versuche. Diesem Thema bin ich auch mein Leben lang treu geblieben, weil es mir darauf ankam.
War das aus eigenem Antrieb oder war gerade da das Thema frei?
Nein, das war also, gucken Sie mal, ich habe 1978 mein Magisterexamen gemacht und seit Anfang der 70er Jahre tobte die feministische Frauenbewegung. Also tobte mit, meine ich jetzt nicht als Hysterieanfall, sondern es war wirklich seit 68 durch die Rede von Helke Sander beim 23. SDS-Delegiertenkongress in Frankfurt, war eine Erleuchtung passiert, also eine feministische Erleuchtung. Und diese feministische Erleuchtung hatte wirklich, wirklich Auswirkungen auf alle, die es gehört haben, auf alle, die es gelesen haben. Und weil tendenziell damals die Medien, viele Herren auch, das versucht haben zu denunzieren, sich lächerlich zu machen, haben sie eigentlich das Gegenteil erreicht. Göttin sei Dank, weil wir jungen Frauen das umso aufmerksamer gelesen haben. Und 1972, Alice Schwarzer mit ihrer Selbstbezichtigungskampagne, ich habe abgetrieben, das waren alles Aktionen, die unglaublich wichtig waren. Ich war jung und ich war ja genau in den gleichen Problemen, wie die Aktion gegen junge Frauen gerichtet war. Und deswegen war ich erleuchtet und seit meinem Studium aktiv, eben auch in Münster. Und was vielleicht bemerkenswert ist, dort habe ich eine Frau getroffen, die ich sehr bewundert habe. Anne Henschert, die hat die Gruppe Homosexuelle Frauengruppe Münster gegründet. Die war unglaublich mutig, diese Frau. Deswegen ist es mir immer wichtig, ihren Namen zu nennen, damit vielleicht irgendwann noch historisch interessierte Menschen auch auf sie kommen. Weil die war keine Künstlerin, die war nicht studiert, sondern die war eine Angestellte und die hat sich das getraut. Und mit einem persönlich hohen Preis, das muss ich schon sagen, sie hat immer viel trinken müssen, um sich das auch zu trauen, öffentlich aufzutreten als lesbische Frau damals. Und ich habe die sehr bewundert und sie hat damals die Homosexuelle Frauengruppe Münster gegründet, der bin ich beigetreten. Und ich war dann auch darin aktiv, obwohl ich mich selber immer verstanden habe als Feministin, als lesbische Feministin. Für mich war aber gerade als lesbische Frau der Feminismus ungeheuer befreiend, weil er endlich absah von einer Normalität, die es ja sowieso in dem gar nicht gab, aber eben mir auch das Recht gab, intellektuell und sozial mich zu verorten.
Das war so eine Art Freiraum für Sie dann? Ein geschützter Raum oder wie würden Sie das definieren?
Es war ein Entwicklungsraum. Es war also diese Homosexuelle Frauengruppe war ein Entwicklungsraum, weil man sich nicht rechtfertigen musste vor anderen, dass man so war, wie man war. Und ich habe irgendwie vor kurzem gesagt, in einem anderen Interview, und ich habe es wieder gelesen und dachte, es ist gar keine schlechte Formulierung von mir. Ich habe gesagt, seitdem ich lieben kann, bin ich lesbisch. Also es ist einfach so gewesen, dass, ich meine, ich wollte auch so genannt normal sein. Das war ja nicht so, dass ich hatte Hurra, sondern aber alle meine großen Lieben und meine unglücklichen Lieben als junge Frau waren bezogen auf Frauen. So wusste ich ja, dass da nicht irgendwas ganz in Ordnung ist. Und insofern war die Homosexuelle Frauengruppe im Frauenzentrum Münster damals ein unglaublicher Schutzraum und Entwicklungsraum, dass man sich stärkt gegenseitig. Und das war auch nötig.
Nun ist ja Münster nicht im Sendegebiet des SFB. Wie sind Sie denn überhaupt in den Einzugsbereich, in die elektromagnetischen Wellen des Senderfreies Berlins gekommen?
Naja, es ist so, nach meinem Studium war ja klar, Soziologiestudium 78 zu Ende, dass es nicht so Jobs gibt, wie man sich das hätte machen. Ich wusste auch, dass es die nicht gibt. Es gab nur im Bereich, sag ich mal, Sozialarbeit zu organisieren, initiieren. Und das war in Münster hauptsächlich von der katholischen Kirche besetzt, all diese Jobs. Und ich weiß noch, dass ich zur Jobberatung gegangen bin und habe gesagt, und ich werde das nie vergessen, dass ich keinen Job bei der Kirche annehmen will. Ich meine, die hätten mich auch nicht genommen, davon ab. Aber ich meine, ich war damals ja auch schon etwas bekannt als lesbisch-feministische Aktivistin, auch in Münster, weil ich gegen die Stadt Münster einen Prozess gewonnen habe, weil die Stadt Münster uns verboten hat, Flugblätter, also Aufklärungsflugblätter, dass es uns gibt, zu verteilen. Aber den Prozess haben wir gewonnen, war ein Meilenstein für die Angleichung, also dass man uns Rechte zugestehen muss. Aber das hat bedeutet, dass ich war bekannt, zu bekannt, um mich irgendwie zu verstecken auch. Also auch das hätte ich öfter in meinem Leben gewollt, also auch um, sag ich mal, normal zu verdienen. Weil ich war dadurch verdammt zu einer freien Tätigkeit, die, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, die natürlich dann am Ende des Lebens im Rentenbescheid große Auswirkungen hat. Man ist einfach arm. Und das bin ich auch. Also mit arm meine ich jetzt kein Vergleich zu all denjenigen, die mit meiner Qualifikation und ich sage, würde auch mal sagen, auch mit meinem Engagement, meiner Intelligenz, also zu was ganz anderem gekommen sind, als mir das möglich war. Also zurück zu der Frau im Jobcenter, im Arbeitsamt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht bei der katholischen Kirche angestellt werden, weil ich lesbisch bin. Und dann hat sie gesagt, das kann sie sehr gut verstehen und sie würde mich auch nicht damit quälen. Und dann habe ich versucht, also ich war natürlich an Berlin orientiert, weil natürlich in Berlin schon vorher durch die homosexuelle Aktion West-Berlin und dann nachher lesbisches Aktionszentrum Berlin und vor allen Dingen durch die feministische Bewegung, die hier ganz aktiv war, das habe ich ja verfolgt. Es ist ja nicht so gewesen, dass mich das irgendwie im Schlaf eingeholt hat, sondern ich habe natürlich all diese Texte gelesen. Ich war auf Berlin also in dem Sinne fixiert, weil ich dachte, hier ist es leichter, das Leben zu führen, was ich leben wollte, als eine feministische, bewusste Frau und darin politisch aktiv zu sein.
Das war Anfang der 80er Jahre, sind Sie nach West-Berlin?
80 oder 81, das war so ein bisschen schleppend. Seitdem bin ich in Berlin.
Politisch regiert von der CDU seinerzeit. Ja. Die Entstehung der Sendung Zeitpunkte war aus dem Verständnis, so habe ich nachlesen können, der Macher im sogenannten Radiofrühling eher, wir geben den Hausfrauen am Vormittag eine Stunde. Und daraus entwickelte sich dann plötzlich eine Sendung, die so nie geplant war. Wie haben Sie die wahrgenommen? Haben Sie die durch Zufall das erste Mal gehört oder waren Sie als Autorin angesprochen worden? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Seitdem ich also in Berlin war, wusste ich, dass es diese Sendung gibt. Wie ich es genau erfahren habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich war ja sofort politisch aktiv in feministischen Kreisen und Zirkeln. Und da habe ich ja erfahren, dass andere mir gesagt haben, ja, da ist also, die wird interviewt und hör mal da rein. Seitdem wusste ich, dass diese Sendung von 10 bis 11 jeden Tag läuft. Und es ist dann ja ganz schnell so gewesen, durch diese Sendung habe ich ja erfahren, was andere Feministinnen hier machen. Und ich rede ganz bewusst von Feministinnen. Ich war nämlich in der feministischen Frauenbewegung. Es gibt auch eine Frauenbewegung, die ist gegen die Abtreibung. Ist auch eine Frauenbewegung. Es gibt auch eine Frauenbewegung, die ist, gegen Homosexuelle. Für mich war, und deswegen habe ich mich auch später Agentin für Feminismus und Geschlechterdemokratie genannt, weil Feminismus ein Ziel haben muss, das ist die Geschlechterdemokratie. Ich war aktiv und habe aber durch diese Sendung von ganz vielen anderen Initiativen, also Kenntnis genommen. Und das war eine Hilfe zur Kommunikation ohne Gleichen. Also weil
da muss ich mir vorstellen, Internet gab es nicht. Also eine Vernetzung ging eigentlich nicht so schnell wie heute, sondern man war schon angewiesen auf Medien oder auf Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ganz genau. Und das haben die Zeitpunkte wirklich gemacht. Und die haben quasi unserer feministischen Bewegung ungemein gedient, also mit gedient meine ich, also auch wenn sie das Gefühl vielleicht gar nicht gehabt haben, alle einzeln, aber sie waren ja angewiesen auf uns, die wir aktiv waren in Berlin für also alles Bessere und wir waren aber auch angewiesen, würde ich sagen, im Rückblick auf sie, weil wir voneinander erfuhren und eben auch, und jetzt meine ich, verstehen Sie, meistens passieren ja Bewegungen im akademischen Raum so, dass Texte geschrieben werden, Texte gelesen werden und diejenigen, die davon Kenntnis nehmen, sind dann eben aufgeklärt und die anderen nicht. Das, die feministische Bewegung in den 80er Jahren lief ja ganz anders in Berlin. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen, aber es war unglaublich unglaublich gegen Gewalt gegen Frauen gerichtet. Ich selber war sehr, sehr aktiv in dieser Bewegung. Das fing damals an mit Ceren Atış übrigens. Ceren Atış ist 89, glaube ich, also in dem Treffpunkt und Informationsort für Frauen aus der Türkei angeschossen worden. Und sie war diejenige, wo wir als Feministinnen uns engagiert haben. Ich habe damals den ersten Artikel darüber für die Emma geschrieben. Und es war uns unheimlich wichtig. Und was ich mich damals getraut habe, manchmal hat man die Chuzpe nur, wenn man nicht genug weiß. Also ich habe damals die ganzen türkischen Verbände, also die, das war alles ganz anders als heute, waren ja alle progressiv ausgerichtet. Aber ich habe die Männer, die linken Männer, versucht zu zwingen, also sich damit auseinanderzusetzen, dass es nicht hinnehmbar ist, dass einfach eine Frau angeschossen wird oder die eine ist ja auch erschossen worden, die andere weiter auch schwer verletzt, dass das ein Thema sein muss, auch in der Gesellschaft, also die Frauen so abstraft, wenn sie was anderes wollen als vorgesehen. Und sehen Sie, und diese Bewegung gegen Gewalt, die war unglaublich virulent. Also jedes Mal, wenn irgendeine Frau, das sind ja Frauen, es werden ja auch Frauen immer noch umgebracht, nur weil sie Frauen sind. Also dieses Schicksal eilt ja Männer nicht als Geschlechtswesen, wegen Gier vielleicht. Aber Frauen werden ja auch deswegen umgebracht, weil sie ein Geschlechtswesen sind. Und das war ein Riesenthema für Jahrzehnte. Und da waren natürlich die Zeitpunkte, die waren interessiert, weil es natürlich da auch Frauen gab, die nicht nur verstanden, was wir meinten, sondern auch engagiert sein wollten und uns, also die wollten uns nicht helfen. Es war, verstehen Sie, es war ein Einandergreifen von einer starken feministischen Bewegung, die Ansprechpartnerin fand, oder die wollten uns interviewen, wie sie mich jetzt auch interviewen, warum haben sie das gemacht, warum habe ich das gemacht? Und so kamen wir in ein gegenseitiges Unterstützungsverhältnis.
Nun hätte man annehmen können, dass mit der sogenannten Wende, als die DDR dem Artikel 23 folgte, dass mit der doch anderen Stellung der Frau in der Gesellschaft der DDR irgendetwas passiert, auch mit der Sendung Zeitpunkt, insofern, dass man denkt, man geht gestärkt aus diesem Vereinigungsprozess hervor, aber genau das Gegenteil passierte. Der SFB reformierte seine Programme und Zeitpunkte kamen nicht mehr vor. Wie erinnern Sie diese Zeit?
Also wissen Sie, das ist sehr interessant und ich bin froh, dass Sie mich auch darauf ansprechen, wenn Sie das etwas breiter senden können. Ich glaube, wäre das von historischem Aufklärungsgewinn. Nach dem Fall der Mauer passierte etwas, was einige Hellsichtige auch sofort so formuliert haben. Unsere Hegemoniemacht war damit zu Fall gebracht. Jetzt meine ich alternativ feministisch. Die alternativ-feministische Szene in Berlin war sehr, sehr stark. Viele aus dem Ausland lachen darüber, weil wir waren ja durch Staatsknete auch finanziert. Der Staat, auch die CDU war ja so schlau, also dieses Konglomerat in Berlin durch Jobs, also ABM-Jobs hauptsächlich, am Leben zu erhalten. Und ich glaube, dass das auch für die Demokratisierung und auch für die Zivilisierung in Berlin ein absolut wichtiger und richtige Strategie war. Also die CDU war schlauer, das muss ich schon sagen, in mancherlei Hinsicht, als damals immer ihr gängiger Counterpart SPD.
Lag das an Hannah Renate Laurin?
Nein, nicht nur allein. Also es gab, also die wussten, aber die Szene war zu groß in Berlin. Man musste die einbinden in ihrem Sinne. Und das ist, also, und sie waren aber, sie wussten, also das haben sie ja auch in gewisser Weise, immer wenn es Jobs zu verteilen gibt, die kriegen ja immer nur wenige. Das ist in der Natur der Sache. Und da passiert natürlich auch eine Anpassung, aber das ist jetzt schon zu sehr rückblickend. Es war auch richtig. Ich war ja lange Zeit Kultursprecherin der Schokofabrik. Das war ja das erste Frauenkulturzentrum. Und diese Zeit habe ich, das hängt natürlich auch immer an Persönlichkeiten davon ab, also die Zeit habe ich ungemein genutzt. Also es war die wilde Szene und zugleich habe ich immer, sag ich mal, Feministinnen, die was zu erzählen hatten, da eingeladen. Ich nannte diese Reihe feministische Leviten und feministische Reminiszenzen, also auch gewollt, gepflegt, sag ich mal, weil ich wollte, dass diese, sag ich mal, autonome Szene sich auch an etwas erprobt, also gedanklich meine ich auch. Und jetzt nicht nur also weg mit dem Patriarchat oder sowas, das sind natürlich Losungen, ja, für die Straße ganz gut, aber zum Weiterdenken auch nicht so weiterführen. Jetzt komme ich aber auch, Sie fragten mich ja nach dem, warum das dann so auseinandergefallen ist. Also es war dann klar, die Probleme, die da anstanden durch Anschluss oder also Vereinigung, kommt darauf an, wie die Leute das sehen, die sind so immens, dass die keine Regierung mehr auf uns Rücksicht nehmen musste. Ganz einfach, Mehrheit, von den Mehrheitsfragen nicht. Also das war damals in Berlin eine gespaltene Gesellschaft, meine ich jetzt nicht so in Feindlichkeit, aber das war eine Gesellschaft, einerseits alternativ Paradies hier. Paradies meine ich so, also hier wurde alles erprobt von Männern wie Frauen, von Lesben, von Schwulen, von allen, also basisdemokratisch. Und damit war es zu Ende. Das haben wir so schnell nicht erkannt. Und die Angleichung oder das Kennenlernen der Frauen aus der DDR, die eine ganz andere Sozialisation hatten, die eine ganz andere Selbstverständlichkeiten hatten mit Problem, wenn man sich trennt, dennoch unabhängig bleiben zu können.
Bis hin zum Paragraphen 218.
Bis zum Paragraphen 218, das war ganz relevant. Mhm. Die waren diesbezüglich weiter, auf jeden Fall weiter. Wir waren tatsächlich in den Abhängigkeitsverhältnissen, also jetzt, ich persönlich nicht, aber wir meine ich jetzt das feministische Verständnis davon. Wir wussten, dass die Frauen sich so leicht nicht trennen können, weil sie abhängig sind, weil sie also finanziell das dann oft nicht überstehen können. Das brauche ich Ihnen alles nicht zu erklären, das wissen Sie. Und mit dem Paragraphen 218. Und dennoch gab es natürlich auch einen Unterschied. Wir haben, das wird ja auch rückblickend immer noch so gesehen, wir haben uns das ja alles erkämpfen müssen. Mit erkämpfen müssen meine ich wirklich jede Debatte, die wir geführt haben, also zu der unglaublichen Anmaßung, gleichgestellt sein zu wollen. Mhm. Und ich meine, im privaten Bereich, im politischen Bereich hat uns Frauen aber auch befähigt, sich dafür einzusetzen. Und Tausende, ich rede wirklich von Tausenden davon. Ja. Und das war ganz eindeutig, dass die DDR-Frauen, die lachten über uns, weil sie dachten, mein Gott, warum die sich da also den Kopf machen. Und wir dachten ja, mein Gott, nehmen die denn, wissen die denn nicht, dass man doch sagen muss, ich bin eine Ingenieurin, dass es doch was macht irgendwie. Aber das ist auch lapidar im Rückblick. Aber zurück zu Ihrer Frage. Der Herr Günther von Lojewski, der dachte wahrscheinlich so, jetzt wollen wir mal auch mal Tacheles machen. Also er wollte keine Rücksicht mehr nehmen und hat die Zeitpunkte abgesetzt. Das war ja auch schon öfter vorher passiert, also diese Versuche, das muss man sagen. Da haben wir aber mit kleinen Aktionen, Unterschriftsaktionen das immer abwehren können. Genau deswegen, weil ich es, wie ich es Ihnen vorher beschrieben habe, also die gegenseitige Abhängigkeit, Befruchtung oder Interdependenz, wie man etwas soziologisch dann sagen würde, war ja ein Tatbestand zwischen den Zeitpunkten, also täglichen Sendungen und unseren täglichen Aktionen. Und noch immer denke ich, wie dumm von diesen Männern. Ja? Also ich meine, heute denke ich, wie dumm von diesen Männern, also Herrn von Lojewski eingeschlossen. Aber damals empfand man das auch als nicht nur anmaßend, auch entwertend. Es war ja auch entwertend gemeint. Ihr seid nicht wichtig genug. Wir können machen, was wir wollen. Und das war 1990. Wir wussten genau, also, dass die Situation sich da verschärft hatte. Und deswegen war die große Unterstützungsaktion, das war auch gar nicht schwer zu organisieren. Also obwohl wir kein Internet hatten, keine E-Mails, da lagen überall Unterschriftenlisten aus. Die wurden auch überall unterschrieben. Und es kam ja, glaube ich, zu 6.500 Unterschriften in kurzer Zeit. Und die haben wir dann bei einer öffentlichen Sitzung, wo Herr von Lojewski also auch von mir konfrontiert worden ist.
Das war eine Rundfunkratssitzung sogar, ne?
Das war eine Rundfunkratssitzung, ganz genau. Die war ja nicht öffentlich. Und wir sind dann also aus den verschiedensten Zusammenhängen, waren mehrere Frauen da. Und wir haben ihm dann die Unterschriftenliste gegeben und ihn herausgefordert, also nicht das zu tun, was er in Stickum veranlassen wollte. Das also das Auflösen der Zeitpunkte.
Wie war denn seine Reaktion erstmal auf die Unterschriftenlisten und wie hat er es gerechtfertigt, dass er so handelte, wie er handeln wollte?
Also ich kann mich daran erinnern, weil ich nämlich vor kurzem von ihm geträumt habe. Und zwar, ich wusste seinen Namen nicht mehr. Da hatte ich immer im Traum, der hieß doch irgendwie von L irgendwas, das wusste ich nicht mehr, aber mit L. Und der war doch ein CDU-Mann. Und im Traum ist mir dann sein Bild erschienen und auch die Szene wieder. Also es ist so, wie es häufig ist. Wenn man mit den Menschen konkret dann ins Gespräch kommt, trauen sie sich natürlich nicht so blöd zu sein, wie sie eigentlich denken über manche Sachen. Also wir waren ja auch nicht auf den Kopf gefallen und ich konnte auch schon damals sprechen. Und ihm dringlich zu machen, dass das eine Sendung ist, die von Frauen geschätzt wird, auch von Nicht-Feministen, auch von Männern geschätzt wurde. Ich kenne sehr viele auch, die diese Sendung gehört haben, weil sie auch wissen wollten, was so diskutiert wird eben. und dass das nicht geht. Er war sehr, wenn ich mich recht erinnere, sehr zurückhaltend. Also er hat jetzt nicht irgendwie uns vor den Bug schießen wollen, sondern er hat gesagt, ja, er würde darüber nachdenken und er ist beeindruckt von der Initiative und von unserem Engagement. Also was man nun sagt, um dann auch als freundlich zu gelten. Und aber es ist ja dennoch, eigentlich sind die Zeitpunkte, wie sie waren, schon vernichtet worden.
Das war eine tägliche Sendung, eine Stunde. Und was übrig geblieben ist, es sind zwei Sendeplätze am Wochenende und einen Sendeplatz am Dienstag. Besser als nichts, könnte man sagen, oder?
Ja, aber es hat einfach nicht mehr die Bedeutung. Es ist ein Unterschied, also auch für mich, ich merke das. Wenn ich morgens also aufgestanden bin, ich war ja freiberuflich, war jetzt nicht in einem 9-to-5-Job, also von 9 bis 17. Ich habe zu Hause gearbeitet, habe vielleicht gespült. Das war wunderbar, also diese Sendung parallel zu hören. Auch die Musik war immer gut, finde ich. Sehr gut hat mir die Musik gefallen, weil die mich auch auf Musiktitel gebracht haben, die ich sonst nicht mitbekommen hätte. Bin ich heute noch dankbar für. Und das hat man parallel gehört. Und das haben ja viele Frauen in, sag ich mal, in akademischen Berufen sind ja auch nicht immer um zwischen 10 und 11 unterwegs gewesen. Also ich glaube, dass diese Sendung einen unglaublich hohen Verbreitungsgrad hatte, auch in der DDR. Also dass das wohl eine Sendung war, wo eben das ganz leicht war für die Frauen in der DDR und ich hoffe auch für Männer, also ein bisschen mehr zu erfahren, als man eben ohne diese Sendung erfahren hätte. Und das ist ein Unterschied. Erstens, wenn man weiß, aha, das ist jeden Tag und ich habe das häufig sogar mal, ich erinnere mich, aha, was machen die, was werden die anbieten und wenn mich was interessiert hat, dann habe ich auf jeden Fall die Sendung zu Ende gehört und ansonsten müsste ich natürlich auch meistens arbeiten, wo ich dann meine Konzentration nicht teilen konnte. Das ist aber ein Unterschied jetzt zu den Wochenendsendungen, das ist von 17 bis 18 Uhr, also am Samstag und am Sonntag, ist auch ein schwieriger Zeitpunkt, muss ich sagen, weil entweder, also ich meine, ich bin jetzt nicht auf Saturday Night Fever aus, aber man besucht sich mal mit Leuten oder man kocht irgendwas oder trifft sich. Das ist ein schwierigerer Termin und gibt es natürlich die Mediathek zum Nachhören und es ist auch häufig so, das ist passiert wirklich, dass mich viele Freundinnen noch informieren, da war diese Sendung, wenn du nicht gehört hast, die kannst du in der Mediathek nachhören und schicken mir sogar den Link, sodass ich öfter eigentlich sogar die Sendung nachhöre, wenn sie mich denn interessiert, als ich in der Lage bin, oft die Sendung real zur realen Zeit zu hören.
Die Argumentation heutzutage ist ja, also nicht nur jetzt bei Frauenthemen, aber bei monothematischen Sendungen, wir versuchen ja, die Themen 24 Stunden ins Programm zu heben, was eigentlich ja auch normal wäre, weil Frauen ja nicht nur eine Stunde Radio hören, sondern den Rest des Tages ja auch vielleicht angesprochen werden wollen. Aber dennoch ist mein Eindruck, dass so eine spezielle Fachsendung ganz andere Autorinnen anzieht, in dem Fall, und auch eine ganz andere Marktmacht entwickelt. Also es ist trotzdem noch sowas wie ein Leuchtturm. Aber meinen Sie nicht, dass die Zeit tatsächlich reif ist, im RBB mit einer Frau an der Spitze, in dem Fall mit zwei Frauen, dass man sagt, wir müssten eigentlich den RBB zum rundum 24-Stunden-Frauensender machen, bei dem auch Männer zuhören können, beziehungsweise Frauen bei Männerthemen zuhören können, wenn es denn tatsächlich diese Differenzierung geben sollte und muss?
Ich bin auf jeden Fall dafür. Also sehen Sie, die Tatsache, dass ich mich Agentin für Feminismus und Geschlechterdemokratie genannt habe, hat das natürlich im Visier gehabt. Also Geschlechterdemokratie muss für alle Geschlechter relevant sein, auch 24 Stunden lang. Ich meine, jetzt will ich niemanden auffälligen, 24 Stunden Radio zu hören. Nein, sehen Sie, es ist so, ich glaube, jedes Thema braucht eine Vertiefung. Also nicht umsonst haben wir doch all diese Studiengänge. Nicht umsonst gibt es Problematisierungen, die auch mehr Zeit brauchen, erörtert zu werden. Jetzt gerade Sie als frühere, Sie waren ja beim Radio, Jugendradio, bekannt für die gute Musik. Gucken Sie mal, gerade in der Popkultur gibt es doch, also da gibt es doch Phänomene. Da wundere ich mich wirklich, dass in den 24-Stunden-Sendungen, also nicht, ich weiß nicht, ob das den Zeitpunkt erörtert wird, aber tatsächlich die unglaubliche Frauenfeindlichkeit in vielen Hip-Hop-Songs. Also ich meine, die ist ja, man kann das ja gar nicht glauben. Oder zum Beispiel die unglaublich große Bewunderung für Deutschland jetzt von wie heißt diese Gruppe? Rammstein. Ich meine, dass das nicht zumindest thematisiert wird. Das ist nicht, also jetzt immer so zu tun, oh, das ist doch nur alles Spiel und was, finde ich eine Verharmlosung und auch eine Banalisierung und auch eine Verblödung von jungen Männern, die ich wirklich gemeingefährlich finde. Und Sehen Sie, dafür bräuchte es Menschen, die sich natürlich systematisch damit auseinandersetzen. Man kann das nicht so oberflächlich machen, wie ich das jetzt mache. Und ich wundere mich, dass das nicht passiert. Das läuft ja schon seit Jahrzehnten so, eine Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen zum Beispiel in vielen Hip-Hop-Songs. Ich weiß, dass es auch andere gibt, das ist auch gut so, aber in vielen durchgeknallten Jungmänner-Hip-Hop-Songs, ich meine, dass man die nicht selber irgendwie damit konfrontiert. Wenn ich manchmal so Sendungen höre, höre ich das auch gar nicht. Es wird immer so hingenommen. Es ist, als ob die älteren Musikmänner sich nicht irgendwie mit diesen jüngeren Musikmännern auch anlegen wollen, weil es da um irgendwas geht, egal und sowas alles. Ich finde das unterentwickelt. Ich finde das unterirdisch sozusagen. Und sehen Sie, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sagen würde, es würde einer feministischen, ich weiß nicht, ob das heute das Selbstverständnis ist, einer feministischen Frauensendung sehr obliegen, also sich damit tiefer auseinandersetzen, gründlicher auseinandersetzen. Und das ist übrigens ohnehin bei all den Reformen, auch bei RBB, gegen die Reformbewegung von damals, sehe ich wirklich oft auch eine Verschlechterung. Also es ist so, manchmal, ich bin früher eine leidenschaftliche Radiohörerin, bin ich auch tendenziell, ich höre lieber Radio, als mich vom Fernseher zu setzen. Aber ich will auch wirklich in den Sendungen was lernen, das muss ich Ihnen sagen. Also ich will lernen, das, was ich nicht weiß, ich weiß ja vieles, aber auch nur oberflächlich. Und ich will die Leute, die dann darüber reden, dass die mir mehr sagen, als ich weiß. Und bei manchen Sendungen bin ich wirklich erstaunt. Also dass immer auf die gleichen zurückgegriffen wird, die beanspruchen, das müsste man differenziert sehen, wo ich mal denke, ja, macht es doch. Sagt es doch differenziert. Jetzt ist die Chance. Das ist natürlich gegen diese 3-4 Minuten Spots, die nun wiederum auch übrig bleiben, das ist mir klar, nicht möglich. Ich finde das aber auch ein Verfall der demokratischen Bildung in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und ich würde gerne eine Bewegung starten, die dieses wieder zum Thema macht. Es ist wirklich wichtig, wenn wir uns beklagen über die Massenverblödung und auch irgendwie, da werden Leute immer interviewt, die wirklich nur blöde Sachen von sich sagen. Das ist für mich nicht Kundenorientierung, wie man nun sagt, oder Zuschauerorientierung, sondern man verblödet die Menschen damit, dass man ihnen das Gefühl gibt, das ist ihnen richtig. Jeder, der was rauskotzt, hat auch das Recht, es zu sagen. Nein, ich finde das nicht. Jeder Mensch muss es begründen können. Ob in einfacher Sprache oder in komplizierter Sprache, besser in einfacher Sprache immer. Das könnten auch die Akademikerinnen, müssten sie lernen. Aber es muss passieren. Es muss wirklich, Menschen müssen sich für ihre Gedanken auch, die müssen sie darstellen, aber auch rechtfertigen können, lernen.
Also nochmal konkret nachgefragt, der RBB als 24-Stunden-Frauen- und Männersender im Sinne der Geschlechterdemokratie, ja, oder Zeitpunkte mehr Sendezeit? Wenn Sie jetzt Programmdirektorin wären, was würden Sie machen?
Ich würde beides machen, also allen, die da arbeiten, zur Auflage machen, dass man jede Sendung, sofern sie diese Problematik natürlich betrifft, also es ist, sehen Sie, heute Abend gibt es eine Ausstellungseröffnung zu Lotte Laserstein. Das ist eine Frau, eine Malerin, plötzlich große Anerkennung. Das Verborgene Museum in Charlottenburg hat diese Malerin vor vielen Jahren entdeckt. Weil das Verborgene Museum ohnehin war und sie nicht gute Arbeit macht. Niemand der etablierten, kunstinteressierten Sender hätte sich auf das Verborgene Museum kapriziert. Die Zeitpunkte haben das gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, also auch für ein Feld, wo ich mich gar nicht auskenne, aber wo ich unglaublich was dazugelernt habe und glücklich damit. Heute ist Lotte Laserstein anerkannt. Viel zu spät natürlich, aber so passieren Entwicklungen. Und deswegen bin ich dafür, also natürlich keine geschlechterdiskriminierende Sendung in dem Ganztagsprogramm dürfte möglich sein oder müsste dann zumindest thematisiert werden, korrigiert werden vor allen Dingen durch andere, die darauf reagieren. Und ich bin wieder für eine tägliche Stundensendung für die Zeitpunkte, genau aus dem Grunde, wie ich es Ihnen dargestellt habe, damit die Zeitpunkte vielleicht auch das wieder würden, was sie waren, ein Echo, ein Resonanz- und ein Vertiefungskanal für Auseinandersetzungen, die laufen, um sie auch wieder zu beflügeln. So ist die Bewegung ist ziemlich akademisiert. Sie findet in Konferenzen statt, die also Sternchen Aussprache irgendwie diktieren, die sprachlich gar nicht möglich ist. Auch das müsste man natürlich thematisieren. Das geht aber nur durch anwendungsorientierte Geschlechterdemokratie.